Podcast über Aktuelles und Ewiges mit der Sibyl
und dem Stefan und immer einer Perspektive mehr.
Hallo und herzlich willkommen bei Converse. Hey Sibyl, schön, dass wir uns mal wieder sehen. Natürlich wieder über den Bildschirm nur. Aber ich weiss nicht, wie es bei dir daheim gerade so ist. Ich sehe ja nur dein Büro im Hintergrund. Bei uns geht es so ganz langsam, aber sicher richtig Guetzli. So kleine Schokikugeln, kleine Schöckeli. Und wir haben ganze Schüsseln und Schalen voll daheim. Und das ist doch eine wunderbare Überleitung zu unserem Thema, das wir heute haben. Wir wollen nämlich so über das reden, dass wir nicht immer okay sind, nicht immer das machen, was richtig wäre. Letztendlich eigentlich so über das grosse Thema, was wenn wir hinter dem zurückbleiben, was wir wollen sein, zu viel von diesen Schöckeli essen, zu viel von diesen Gutzlern und seinen Stoffen und natürlich auch über viel ernstere und andere Themen noch, wo vielleicht der Begriff nachher eine ganz existenzielle Tragweite hat. Aber trotzdem mal zuerst, bevor wir mit dem ernsten Thema einsteigen, bist du so eine Gutzli-Bäckerin oder eher nicht?
Ja, es geht. Also mehr wegen der Atmosphäre, die das Guetzlibachen mit sich bringt. Also jetzt nicht der Akt vom Guetzlibachen und Teig machen und Teig ausrollen und nachher das Ausstechen, das hat natürlich noch einen gewissen Unterhaltungswert. Aber es ist mehr so, weil mich das Guetzlibachen in eine Stimmung versetzt, die ich noch gerne habe. Also man tut ja dann dazu auch, oder ich zumindest, tut dazu dann auch Weihnachtsmusik hören, zündet irgendwie Kerzen an und so.
Ah doch,
Also das wird dann so inszeniert, oder? So, es wird einem dann so wie vor, oder ich tue mir selber vorgaukeln, bin ich jetzt weihnachtlich. Und Guetzlibachen ist eigentlich mehr Mittel zum Zweck, in diese Stimmung zu kommen. Ich bin auch nicht so ein wahnsinniger Guetzli-Fan, weil ich eher gern Salziges habe als Süßes. Von dem her ist es jetzt auch nicht so, dass ich mich dann so ganz, ganz fest darauf freue, dann die Guetzli zu essen. Also es geht mir wirklich mehr darum, so, es ist jetzt Advent und in adventliche Stimmung bringt mich ein Guetzli-Bachen mit allem drum und dran.
Ich habe wahnsinnig gerne den Duft, also wenn es so aus dem Backofen rauskommt und nachher schmeckt die ganze Wohnung danach. Das finde ich toll, aber das könnte man für mich eigentlich auch eben so mit Duftkerzen oder so, wenn es die mal gibt, mit Guetzli-Geschmack ersetzen. Weil ich bin das ganze Jahr über nie, aber in der Adventszeit hardcore-mässig auf Schoggi. Ich liebe Schoggi im Advent esse das dann auch. Und ich habe sonst eigentlich das ganze Jahr nie Lust auf Schoggi, aber in der Adventszeit finde ich das Geilste. Und für mich ist das tatsächlich so, die Schüsseln mit Schöckeli, die überall rumstehen, das ist für mich echt nicht einfach, weil ich immer wieder einfach so reinlänge, auch im Büro. Gruß an Beatrice, falls sie das gehört, oder? Da stehen überall so Schöckeli-Dinge rum. Hey, und für mich ist das wirklich jedes Mal wieder so, nein! Und ich habe jetzt aber auch gemerkt, dass ich nicht der Einzige bin. Ich höre im Moment so einen Podcast, wo es um Laufen geht. Also um Rennen. Und dort haben sie jetzt eben gerade darüber geredet, wie verhalten sich denn der vorbildliche Läufer oder die vorbildliche Läuferin eigentlich in der Winterzeit, gell? Weil es ist so ein bisschen kalt, man hat nicht so richtig Lust rauszugehen, es ist alles so ein bisschen mühsamer und überall steht Schoggi rum. Und also die Frau dort hat mir richtig gut an die gesagt, es ist völlig normal, dass ihr jetzt lieber Schoggi essen, das Rennen, genießen eure Pause und schaut, dass ihr am 1. Januar wieder draußen steht.
Aber ich glaube, das, was die Frau beschreibt, das geht doch noch vielen Leuten so, jetzt unabhängig vom, ob man jetzt das aufs Laufen bezieht oder nicht. Der Dezember ist doch so ein bisschen Ausnahmemonat vom Genuss her. Also, oder? Ja. Es ist doch für viele auch so die Zeit, wo man auf Weihnachtsmärkte geht und dann vielleicht Glühwein trinkt, das Getränk, wo man sicher außerhalb vom Dezember nicht trinkt. Ich behaupte auch, dass das unglaublich grusig ist. Aber irgendwie gehört es zu der Weihnachtsmärkte-Atmosphäre. Eben, man isst Guetzli, man stellt die jeder Wohnung auf. Und nachher natürlich dann die Weihnachtsessen, oder? Die fangen schon vor Weihnachten an, je nachdem, eben, in welchem beruflichen Kontext man daheim ist, dass man dann Weihnachtsessen hat. Dann kommen die Weihnachtsessen mit Freundinnen, Freunden und Familie, wo ja meistens auch sehr mit viel Liebe gekocht wird und ausgiebig gegessen wird. Und bei uns hinten ist doch allen irgendwo im Kopf drin, ja, das gönne ich mir jetzt und nachher im neuen Jahr tue ich dann das alles wieder aufhören. Und ich glaube, also, wie soll ich sagen, der schon unausgesprochene Vorsatz, der so in einem hineinschwelt, der gehört auch zu dem Genuss. Also so, ich gönne mir das jetzt noch, weil nachher wird es dann anders. Ich glaube, das macht auch den Genuss aus, dass man sich das wie noch mal mehr erlaubt. Aber es ist schon noch interessant, dass wir ja immer, wenn wir geniessen, irgendwie das Gefühl haben, wir müssen uns sofort eben, wir müssen uns wieder Erlaubnis geben, dass wir das jetzt machen. Und wir müssen uns dann also auch wieder disziplinieren dafür, dass wir das gemacht haben. Und das ist eigentlich noch verrückt, dass wir nicht einfach geniessen können, ohne schlechtes Gewissen, ja, für den Strich, oder? Nur ist da auch wieder die Frage daran angeschlossen, ist dann der Genuss etwas, was uns eventuell nicht so zuträglich ist? Also gehört zum Genuss irgendwo immer auch noch, oder haben viele sogenannte Genüsse Komponenten von, eigentlich ist es nicht das Beste, was wir uns selber was wir für uns selber machen.
Ich glaube, es hängt tatsächlich so ein bisschen damit zusammen, dass man ja so Zeug so wie auf Jahreszeiten und Seasons begrenzt, oder? Also ganz viele machen ja dann den Dry January, wo es kein Alkohol gibt, wo sie alle wieder irgendwie ihre Fitness-Abos lösen, die sie genau in diesem Monat brauchen. oder so um Fasnacht rum ist bei uns immer Fasnachtsküchli-Zeit gewesen. Weihnachten ist eben so grosse Guetzli- und Schoggi-Essaktion. Die warmen Kuscheldecken werden dafür geholt. Man schaut viel mehr Serien als sonst. Also einmal wir machen das so. Ich glaube, dort drin, also ich habe das mindestens letztes Jahr und vorletztes Jahr so erfahren, das hat nachher manchmal so etwas Exzessives, dass man so etwa ab dem 20. Dezember irgendwie so wie denkt, hey shit, ich brauche Detox, ich kann einfach nicht mehr. Also man wird irgendwie so schwer und träge und alles ist irgendwie so ein bisschen verlangsamt und so und man sehnt sich richtig danach, dass das Leben irgendwie wieder losgeht. So.
Aber
und vielleicht ist das etwas, was wir brauchen, um so völlig motiviert und überfressen ins neue Jahr starten. Wahrscheinlich wäre es vernünftiger, wir würden uns immer ein bisschen etwas gönnen und müssten es nicht so voll zusammenziehen wie eine Handorgel.
Ich glaube halt schon, dass viele Menschen den Hang oder manchmal sogar den Drang haben, ab und zu auch über die Stränge zu schlagen. Ich glaube, das ist für viele etwas, wo mal dazugehört und wo sicher für viele auch so ein bisschen im Dezember angesiedelt ist. Und es ist wie so, dort gönnt man sich das. Und nachher ist es aber fürs Jahr auch wieder erledigt. Oder gibt es vielleicht oder Ferienzeit, kann auch so etwas sein, dass man sagt, so, und jetzt schlage ich mal über die Stränge. Also ich glaube, das ist etwas, wo viele Menschen in sich innen haben, so, das mal bewusst über die Stränge zu schlagen, wo aber nicht ein genereller Lifestyle ist oder so, wie man sich immer verhält, sondern dass man sich das eben nur in besonderen Momenten gönnt. Und wenn man zu den biblischen Texten gehen, hat es das ja dort auch drinnen. Also so die Festzeiten, die abgrenzt sind, die klar datiert sind und die haben doch immer auch etwas von einer besonderen Zeit und unter Umständen eben auch das über die Stränge schlagen drinnen. Also es ist eigentlich wie ein organisiertes über die Stränge schlagen, wo vielleicht das, was in uns reingelegt ist, so auch ein bisschen in Schach haltet.
Und das gibt's ja in ganz verschiedenen Formen. Also irgendwie auch so Mallorca-Urlaub von jungen deutschen Touristen, oder? Ist wahrscheinlich so etwas recht Ähnliches. Einfach so zwei Wochen Zell rauslassen und nachher wieder weitermachen im Alltagstrott. Was ich interessant finde, ist, dass man das über die Stränge schlagen oder sich etwas gönnen oder so. Viel weniger jetzt irgendwie mit biblischen Fest, wo man über die Stränge schlägt, in Verbindung bringt, sondern viel mehr so mit dem moralischen, ich habe gesündigt quasi, verbindet. Und das finde ich eine ziemliche Eigenart. Ich glaube auch nicht, dass Leute ernst meinen oder und dann wirklich denken, oh, ich habe etwas gemacht, wo ich jetzt ja, zwar vielleicht schon ein schlechtes Gewissen haben oder mich schlecht fühlen, doch. Eigentlich schon, aber ich glaube nicht, dass Leute würden sagen, das ist moralisch falsch oder so.
Ja, ich glaube, das hat auch damit zu tun, dass der Begriff Sünde, mit dem können wir eigentlich heute nicht mehr gross etwas anfangen. Mhm. Und wir haben dann so angefangen, fast schon verniedlichen, oder so. Ja, die kleinen Sünden, und damit meint man dann mal zwei Reihen Schoki anstatt nur eins zu essen. Das ist ja eigentlich, wie soll ich sagen, eine Verharmlosung vom Sündenbegriff und wird dem auch sicherlich nicht oder nur ganz teilweise gerecht. Aber ich glaube einfach...
Ja, also der Sündenbegriff spielt irgendwie, glaube ich, im Moment so gesellschaftlich eine riesen Rolle, wenn es um Essen geht oder wenn es um Erotik geht.
Genau.
Also ich bin erst gerade in so einem Laden gewesen mit Sextoys und du würdest im Fall staunen, wie viele Sachen dort beworben werden mit so kleinen Teufeln und der ganzen Sündenmetaphorik und so. Also es ist wirklich zum Abgrölen. Ich finde das ultra abtörnend, also weil ich dann irgendwie so denke, ich weiß doch nicht, es passt irgendwie voll nicht in meine Lebenswelt und ich finde das auch null erotisch, irgendwie so kleine Teufelchen dort zu haben, die irgendwie blöd grinsen oder so. Aber offensichtlich verbinden das Menschen jetzt irgendwie auch so, ja, wie will man sagen, so sexuellen Reiz, Erotik, Genuss auch mit Sünde.
Ja, das ist wahrscheinlich ein wie soll ich sagen, was ist wahrscheinlich teilweise kulturgeschichtlich zu erklären. Also, dass Sexualität einfach wirklich verteufelt worden ist. Übrigens vor allem die weibliche Sexualität. Vor allem im christlichen Kontext. Im institutionalisierten.
Wie männliche schon auch. Ja. Also, das ganze Thema Selbstbefriedigung, wo man irgendwie mega dämonisiert.
Aber ich würde sagen, das ist der Bereich bei den Männern, wo verteufelt worden ist. Ich glaube, bei den Frauen ist es viel grundsätzlicher. Dort ist grundsätzlich das Lustempfinden von der Frau oft verteufelt worden und sie ist aufgrund von ihrer, dass sie ein sexuelles Wesen ist für Männer, ist die Frau selber verteufelt worden, oder? Also, und Frauen, die in der Kirche Karriere gemacht haben, sind immer entweder Jungfrauen gewesen oder dann Prostituierte, weil mit beidem können Männer umgehen. Also,
oder? Und beides kommt im Neuen Testament
genau.
Vor,
also, entweder sie sind sexuell gar nicht verfügbar oder sie sind sexuell jetzt so das Bild, wo Männer von Prostituierten haben, sie sind immer verfügbar. Auf jeden Fall müssen die Männer können über ihre Verfügbarkeit die Macht haben. Und wenn ihre Verfügbarkeit selbstbestimmt ist oder sogar noch lustvoll ist, dann wird es problematisch, oder? Dann werden sie zur Gefahr.
Aber eben eigentlich doch umso absurder, dass ein Erotikmarkt nachher mit dieser schrägen Metapher spielt, oder?
Ja, aber ich glaube, das ist irgendwie, das ist so ein bisschen, eine vermeintliche You Spice It Up. Uiuiui, sind wir krass, dass wir das Spielzeug brauchen. Das ist ja schon, also ich glaube, es geht mehr darum, dass man irgendwie versucht zu sagen, wir sind also schon ganz ausgefallen, wenn wir so etwas machen. Und das ist ja schon fast so, also weißt, so die lustvolle Sünde, oder? Habe ich das Gefühl. Aber es hat nichts mit dem Sündenbegriff zu tun. Also, zumindest nicht
ich glaube, ich kann jetzt sagen, was mich daran stört. Ich glaube, ich habe es jetzt wie kapiert. Für mich ist das so wie ironisch. Also ich kann das gar nicht ernst nehmen, dass man das so macht. Und nachher ist es ironisch, aber Humor mag zwar sexy sein, aber Ironie nicht. Also das ist irgendwie so, das Ding, wo irgendwie nicht funktioniert. Aber weißt du, du hast zwar so selbstverständlich gesagt, mit dem Begriff Sünde können wir nichts mehr anfangen. Aber jetzt so in der ganzen Christentumstradition ist das ja doch ein ziemlich zentraler Begriff. Also man kann nochmal darüber reden, wie wichtig der ist in der Bibel und so. Dort kommt er doch deutlich weniger vor, als in der Kirchengeschichte nachher dann aufgenommen worden ist. Aber trotzdem ist das ja so ein Kernbestandteil von christlichem Glaubensleben und so. Würdest du denn sagen, auch das Phänomen Sünde oder das, was man meint mit Sünde, ist etwas, das wir nicht mehr verstehen und nicht mehr zugänglich
ist? Nein, ich wollte gerade sagen, wo du angefangen hast, wir können nichts mehr mit dem anfangen. Ich glaube, das muss man schon präzisieren. Wir können in der Sprache wie nichts mehr mit dem anfangen. Also er ist nicht mehr in unserer Alltagssprache drin, respektive in dieser Art und Weise, wie er drinnen ist, ist er eben verniedlichend und irgendwo auch, denke ich, schon weg von dem, was man vielleicht christlich unter Sünde versteht oder zumindest theologisch reflektiert unter Sünde versteht. Ich meine, Sünde ist ja eigentlich all das, was einem vom Leben trennt oder von einem lebensförderlichen Leben trennt, oder? Also von, sagen wir, es ist all das, was einem von Gott trennt, also Gott als Quelle von dem, was im Leben zuträglich ist, von liebevollen Beziehungen und so weiter und so fort. Und all das, was uns von dem trennt, ist Sünde. In Bezug auf uns selber, in Bezug auf unsere Beziehungen, die wir führen, in Bezug auf die Welt. Das ist ja eigentlich Sünde. Und überall, wo wir uns so verhalten, dass zum Beispiel eben Beziehungen gefährdet werden, dass Menschen in ihrer Würde verletzt werden oder wie auch immer, dort, denke ich, sind wir dann in der Nähe von dem, was mit Sünde gemeint ist.
Ja, und ich glaube, es gibt so wie zwei Aspekte von Sünde. So, das eine ist so, dass man irgendwie sagt, man verpasst sein Ziel, man bleibt hinter dem zurück, was man irgendwie möchte sein oder was man könnte sein. Und ich meine das jetzt nicht in so einem Selbstoptimierungssinn von jeder muss seine beste Version verkörpern oder irgendwie so, sondern wirklich so das Grundgefühl, oh Mann, das hätte ich besser können. Oh, ich könnte aber jemand anders sein. Also so das ganz elementare Gefühl, das man vielleicht manchmal hat. Und das andere, was ich aber am Sündenbegriff mega wichtig finde, was du jetzt gerade mit der Würde angesprochen hast, ist, dass wie noch eine Dimension ins Handeln hineinkommt, wo man zum Beispiel beim Thema Schuld oder bei dem, was moralisch spotten ist oder so, nicht automatisch haben. Nämlich, dass das, wie ich eine andere Person oder ein Tier oder die Umwelt oder irgendetwas behandle, also das, was ich mache, spielt sich noch einmal ab auf der Beziehungsebene zwischen Gott und mir. Also dass es quasi nicht eine rein immanente Sache ist, ich und die Welt und ich nehme, was ich habe und ich mache, was ich richtig finde, sondern das Ganze wird noch einmal in eine Beziehungsgeschichte zu Gott eingereiht. Und eigentlich finde ich das extrem tolle Gedanken, weil der ja nicht isoliert auftritt, sondern immer zusammenkommt mit Gnade, mit der Möglichkeit von Vergebung, mit der Möglichkeit von Heilung, von Sachen, die auch wieder repariert werden können.
Das, was du jetzt gerade gesagt hast, scheint mir auch ganz wichtig am Begriff Sünde zu sein oder hängt eben mit dem zusammen, nämlich das Bewusstsein, dass wir unser Leben und alles Leben in dieser Welt und letztendlich die Welt selber nicht aus uns selber raussetzen, sondern dass das uns gegeben oder theologisch gesagt geschöpft ist und dass uns das auch in eine Verantwortung zwingt, mit dem sorgsam umzugehen. Und dort, wo wir das eben nicht machen, dort bewegen wir uns dann im Bereich von der Sünde, je nachdem. Das finde ich auch. Also, dass da Verantwortung damit zusammenhängt. Und das, was du über Gnade gesagt hast, das ist auch etwas, wo mir manchmal ein bisschen zu rasch bemüht wird. Also so ein bisschen, ja, wir sind ja alle gut so, wie wir sind. Also, oder jetzt so ein bisschen ganz theologisch vereinfacht, salopp gesagt, Gott liebt uns so, wie wir sind.
Natürlich
genau. Steckt da drinnen in meinen Augen eine tiefe Wahrheit und ein Zuspruch, den wir einerseits in unserem Leben, glaube ich, echt brauchen und wo auch, wenn wir den gesellschaftlich wirklich würde ernst nehmen, zu einem ziemlichen Umbau von der Gesellschaft würde führen, oder? Weil es nämlich die Absage an jegliche Leistungsgesellschaft ist, respektive die Absage an das, dass der Wert oder die Würde von einem Menschen mit seiner Leistung zusammenhängt oder dem Status, den er hat, oder? Ja. Also, ja. Das finde ich einen ganz wichtigen Aspekt von der Gnade. Und das, was du jetzt gerade gesagt hast, mit dem hinter dem zurückbleiben, wo man eigentlich könnte sein, aufgrund von vielleicht seinen Fähigkeiten, seinem Potenzial, was auch immer, das ist mir auch ganz wichtig. Also, ich denke, der grosse Zuspruch, auch wenn du hinter all dem zurückbleibst, was auch immer das heisst, kannst du trotzdem nicht rausfallen aus dieser, aus dieser Liebe von Gott. Das ist jetzt sehr, in einer kindlichen Theologiesprache gesagt, aus dem, was deine Würde und dein Ansehen und das, was du bist, ausmacht, aus dem kannst du wie nicht rausfallen. Das ist aber keine Einladung dazu, zu sagen, okay, dann ist mir ja alles egal. Sondern es ist eben gerade eine Aufforderung, oder?
Ja. Also, das finde ich eben ganz entscheidend. Dort finde ich so die Idee von der Sünde bleibend wertvoll, dass sie genau umgekehrt funktioniert, als sonst so die Logik ist, die man in der Welt wahrnimmt. Die funktioniert nämlich sehr fordernd. Also so quasi, es gibt einen Katalog von Sachen, die man nicht übertreten darf. Das ist so das Minimum, damit man irgendwie als Teilnehmerin von der Gesellschaft akzeptiert wird. Nachher gibt es Sachen, die sollte man erreichen, damit man irgendwie ein gewisses Ansehen hat, etc. Und die Idee jetzt von diesem Sündenbegriff besteht ja eigentlich im Kern drin, dass man sagt, mal abgesehen davon, was dein Potenzial ist und abgesehen davon, wie du das realisierst, hast du bei Gott nicht aufhebbare Würde. Also du bist quasi von ihm angenommen und angeschaut und das ist toll. Und der zweite Schritt, und den vergisst man aber eben, glaube ich, in der Gegenwart sehr oft, das setzt nachher eigentlich eine motivierende Kraft frei, dass du befreit kannst, gut zu machen. Und ich glaube, wir haben so von beidem nur einen Teil genommen und einen riesen Mist daraus gemacht. Also wir haben irgendwie genommen, daraus, es gibt ganz viele Sachen, die du nicht darfst und das heisst Sünde. Es gibt ganz viele Sachen, die du sollst. Und wenn du die nicht kannst leisten, dann verlierst du quasi deinen Status und dein Ansehen als Person. Wir haben aber nicht mehr drin, dass es die Entlastungsfigur gibt, dass wir mal grundsätzlich angenommen sind. Und wir haben auch nicht drin, dass das etwas ist, was einem quasi lockt oder motiviert, aus sich und den Gegebenheiten in dieser Welt etwas zu machen. So. Also es ist eigentlich nur noch überfordernd und fordernd.
Genau, und ich glaube, es ist beides falsch verstanden. Es ist der Begriff von der Gnade falsch oder nur teilweise richtig verstanden oder nur eine Seite, die dazugehört. Und die Leistungsgesellschaft oder respektive der Gedanke, ich muss zuerst etwas leisten, bis ich etwas bin, übrigens ja, eher das katholische Modell, oder? Also ich muss mein Heil mir zuerst noch verdienen, ohne jetzt da Katholikinnen wollen, zu nahe treten, die das sicher ganz anders interpretieren, aber ich meine, die offizielle Lehrmeinung ist schon noch ziemlich dort, also ich muss etwas leisten, damit ich mir mein Heil kann verdienen. Und das ist schon einer von den absolut genialen Turns theologisch, die die Reformation macht, die sagt, nein, du musst überhaupt nichts leisten, die Gnade ist dir geschenkt. Also am Anfang steht der Zuspruch, aber, ja. An den Zuspruch knüpft, ist dann schon noch der Anspruch. Und zwar der Anspruch, aufgrund von dem Zuspruch, doch jetzt bitte das Beste daraus zu machen. Oder? Im Wissen, dass wenn es dir auch nicht gelingt, du nicht aus dem kannst rausfallen kannst. Aber das heisst nicht, ich gebe von vornherein auf. Sondern das heisst eigentlich so, wie wir es mit unseren Kindern machen. Wir sagen ihnen, ich liebe dich, egal was ist. Aber ich glaube an dich, dass du ein Mensch bist, der das Leben in einer guten Art und Weise, was auch immer das heisst, also für dich selber und deine Umwelt zuträglich, kannst leben. Oder? Und wir würden dir auch nie zu unseren Kindern sagen, du bist doch völlig egal. Weißt, wir lieben dir ja einen Weg, also mach doch, was ihr wollt. Und das ist ja nicht die Gedanken dahinter. Und ich glaube, das ist genau das, was beim Gnadebegriff drinsteckt. Und das ist halt etwas, wo auch nicht mehr so, oder wo wir, oder mit dem Zuspruch können wir zeitgeisttechnisch sehr gut umgehen. Der Anspruch, der ist eben ein bisschen schwieriger. Das siehst du auch in der aktuellen Diskussion. Das siehst du auch in der aktuellen Diskussion, oder? Ich, und wenn ich in meiner Freiheit mich beeinträchtigt fühle, geht es eigentlich und so. Dass ich aber immer in einer Gesellschaft auch ein Anspruch an mir gestellt ist und in einer Demokratie und nicht nur ein Zuspruch, das scheint für gewisse Leute ganz, ganz schwierig zu begreifen zu sein.
Ja, und ich glaube, dass man es nachher so unter säkularen Bedingungen, wo wir denken und leben, sehr oft nachher als Pflicht definiert. Also der Precht hat das erst gerade gemacht. Also davor hat geschwätzt, es gibt eben auch eine Pflicht, die man als Staatsbürgerin oder Staatsbürger hat. Ich finde das nicht falsch. Ich bin einfach nicht sicher, wie fest es hilft. Weil wenn ich mir jetzt so überlege, wo gelingen mir Sachen, wo ich sage jetzt mal so, mein inner Schweinehund, oder wie man dem immer sagen kann, überlisten, dann passiert es nicht dort, dass ich das Gefühl habe, es gibt einen riesigen Druck von etwas, das ich muss einhalten und dem gerecht werden, und sonst passiert etwas ganz Schlimmes, also so quasi Himmel, Hölle und das ganze Ding, also jetzt unter irdischen Bedingungen, oder ich habe eine Pflicht, die ich muss erfüllen muss, um ein guter Staatsbürger zu sein, das motiviert mich nicht. Ich kann so ein ganz konkretes Beispiel sagen. Ich habe früher immer mega Mühe gehabt, wenn ich irgendwie ein bisschen müde war oder es geregnet hat oder ich einfach gerade nicht Lust hatte, trotzdem meine Laufschuhe anzulegen und zu joggen. Und nichts von dem, wenn ich mir jetzt irgendwie würde sagen, aber es steht in deinem Trainingsplan, das wäre ja quasi so, wie es ist deine Pflicht. Oder wenn ich würde sagen, du willst doch nicht so jemandem werden, der die Routine verliert und nachher dann ein totaler Loser ist und seine Ziele nicht erreicht. Das hilft alles nicht bei mir. Das, was bei mir hilft, ist so mehr in die Dankbarkeit hineinversetzen, dass ich gesunde Beine habe, genug fit bin, dass ich kann laufen kann und anders, dass ganz viele andere Menschen jetzt gerade Zeit hätten, das können zu machen. Also das heisst quasi wie Dankbarkeit, die ich entwickeln kann, in einer Situation etwas können zu machen, ist für mich der viel, viel grössere Motivator, das nachher zu machen und umzusetzen als Pflichtgefühl. Und genau gleich ist es mir im Fall auch gegangen bei diesen Impfungen, dass ich aus einer Dankbarkeit heraus, dass ich die Möglichkeit habe, im Vergleich zu ganz, ganz vielen Menschen auf der Welt, die diese Möglichkeit nämlich nicht haben, und denen das zu machen, das ist für mich so viel, viel einfacher, als irgendwie das Gefühl zu haben, ich erfülle jetzt eine Pflicht.
Also ich glaube, deine Beispiele sind einfach perfekt zum Ausdruck gebracht, was eben der Anspruch, der auch an Gnade gekoppelt ist oder zu der Gnade gehört, bedeutet. Und man kennt das ja aus der Kindererziehung. Wir wissen alle, dass Strafe nichts bringt. Also ein ja. Kind, das sich aus Angst vor Strafen entsprechend verhält sich nicht autonom und wird sich auch nie aus eigenem Antrieb raus so verhalten, ja. Sondern du musst ja Kind versuchen zu befähigen und zu sagen, schau mal, wie toll, dass du kannst das, also mach's doch, oder? Genau. Und ich glaube, das ist wirklich ein wichtiger Teil, der in dem Gnade drinnen steckt und wo dazugehört, wenn man die Gnade ernst nimmt. Also das, was uns im Leben alles einfach geschenkt ist. Und das ist, wenn wir genauer anschauen, relativ viel, bei vielen Leuten sehr, 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 sehr viel. Ja. Jetzt gehört es aber auch dazu, dass wir da das Beste daraus machen, also eben, es uns so verhalten, dass wir uns selber gegenüber, der Gesellschaft gegenüber, der Gemeinschaft gegenüber, der Welt gegenüber keinen Schaden anrichten.
Kein Schaden anrichten ist schon mal nötig. Das finde ich auch gut.
Genau, wobei wir natürlich da immer müssen darüber reden, was bedeutet Schaden, was ist denn ein gutes Leben und so. Aber ich glaube, man könnte es schon auf den Nenner runterbrechen. Etwas, was einem selber und den anderen und der Welt wohltut, oder? Also so.
Ja, genau. Da sind wir schon dazu. Das wäre schon recht viel. Das Bessere wählen.
Das Bessere wählen. Ja. Und interessant ist ja schon, dass das, was du vorhin angesprochen hast mit dieser Leistungsgesellschaft, das ist halt immer noch etwas, was tief in uns drin ist. Also so ein bisschen das katholische Modell, man möge mir verzeihen, ist irgendwie das, was wir besser damit umgehen können. Also der etwas leistet oder die hat auch eine Belohnung und einen Wert verdient.
Ich bin inhaltlich völlig bei dir. Ich staune einfach die ganze Zeit, dass du das als katholisches Modell bringst. Weil für mich ist das so das protestantische Arbeitsethos. Weißt du, so, man kann immer was tun. Und wenn man zuoberst spät ins Bett geht, dann steht man aber am Morgen früh wieder auf der Matte und leistet. Also weißt du, das
ist richtig.
Ding kenne ich eben auch von
natürlich,
dort her.
Natürlich, ist richtig. Und lässt sich ja wunderbar übrigens am Kanton Appenzell Innerausserrhoden zeigen, was das bedeutet hat. Einerseits protestantische Arbeitsethos und andererseits so ein das katholische, ja, wir müssen hauptsächlich, wir gehen einfach ein bisschen messen beten und dann, es geht ja ums Jenseitige. Wir leben nur auf das hin und das protestantische ist halt eher auch, wir müssen dies Seitige gestalten, aber jetzt sind wir ein bisschen weit zurück. Wollte ich das sagen, ist das sicher nicht so. Aber es ist schon so, oder? Das katholische Modell ist, ich muss mir das Heil noch verdienen und das protestantische Modell ist das Heil ist dir seit jeher zugesprochen. Also ich würde schon sagen, dass wir uns theologisch immer noch in dieser Differenz befinden.
Okay. Ich lasse das jetzt mal so und bin gespannt, was Hörerinnen und Hörer uns zu dem schreiben. Weil dort haben wir ja ganz sicher beide Konfessionen und eine konfessionslose Leute drin. Sibyl, ich muss jetzt überleiten, oder ich darf jetzt überleiten, zu den grossen drei, weil du hast ja für uns mega viele Ideen gesammelt über Instagram, dann mal. Und wir haben gesagt, die wollen wir jetzt auch wirklich abarbeiten, weil das sind tolle Vorschläge. Und heute machen wir die grossen drei Sachen, die wir in der Nacht nicht schlafen lassen. Und wir fangen wieder an mit dem dritten Punkt. Das ist so das, was vielleicht so am wenigsten schlimm ist, oder so?
Also das wenigste Schlimme wäre bei mir Aufregung, und zwar positiv wie negativ. Also, wenn ich mich auf etwas ganz fest freue, und so in freudiger Aufregung bin, dass jetzt das dann gerade losgeht, irgendetwas, ein spezielles Ereignis oder Ferien oder irgendetwas, wo ich dann wirklich teilweise nicht kann schlafen, auch wie ein Kind von lauter Aufregung.
Ja.
Und natürlich auch Aufregung eher negativ konnotiert, also wenn ich irgendwie eine Prüfung vor mir habe, das ist jetzt Gott sei Dank liegt das so ein bisschen zurück. Wobei ich übrigens regelmässig träume, ich müsste ein Staatsexamen noch machen, ich habe das noch gar nicht.
Das ist so geil, es gibt so viele Leute, die das haben.
Hey, wirklich,
so
das ist Leute, so das ein regelmässiger Traum.
Oder die träumen, dass ihre Matur plötzlich nicht zählt hat. Oder so.
Bei mir ist immer Staatsexamen. Ja, ich hätte das noch gar nicht, ich müsste das jetzt noch machen. Also das ist wirklich ein Traum, den ich sicher alle halbe Jahr Minimum mal habe. Und ich hätte doch so lange schon nicht mehr gelernt und ich wüsste doch das gar nicht mehr. Und so. Ich müsste wieder Kirchengeschichte lernen. Also einfach eine Aufregung.
Ja, okay. Ja, bei mir ist so Punkt 3 auch Aufregung, aber wirklich jetzt so die fröhliche Aufregung. Ganz klassisch ist so, wir wollen am Morgen um 5 Uhr mit dem Auto in die Ferien fahren. Dann bin ich der Fahrer und kann aber in der Nacht fast nicht schlafen, weil ich mich einfach mega drauf freue. Und immer dann denke ich, oh, nachher gibt es dort die Glasse und dort gibt es das Frito Misto und dort ist, oh, und dann sehen wir die wieder. Und so. Also so, wirklich so das kleinkindlich fröhliche Aufgeregtsein, das ist bei mir Platz 3. Platz 2
ist bei mir Ungerechtigkeiten. Und zwar in beide Richtungen. Also Ungerechtigkeiten, oder in alle Richtungen, sagen wir es mal so, Ungerechtigkeiten, die ich selber erlebt habe, Ungerechtigkeiten, die ich Verursacherin bin, oder auch die ganz grossen Ungerechtigkeiten in dieser Welt.
Das lässt dich wirklich nicht schlafen, die grossen auch?
Also die grossen können mich sogar ganz fest nicht schlafen lassen, weil ich dann echt so in die Theodizee-Frage reinkomme, wo man jetzt da nicht...
Ah, krass.
Also das gibt's nicht häufig, es ist klar, ich habe auch, wie soll ich sagen, den Filter eingebaut, den wir alle haben, wo man das nicht zu nah an uns herankommen lassen. Aber je nachdem, ob ich gerade wieder etwas gelesen habe oder so, kann mich das schon für Stunden gefangen haben, dass ich denke, Gottfried, stutz nochmal, wie kann das sein, dass Kinder im Mittelmeer vertrinken oder zu wenig zu essen haben? Oder, also okay, weißt du, wirklich so die ganz grossen Sachen. Oder einfach, dass die Welt, die Film so funktioniert, wie sie eben funktioniert und das einfach so mega ungerecht ist. Und es ist dann so, es fängt dann so eine Spirale an, weißt du, und geht so persönliches Empfinden, theologische Überlegungen, es wird dann so ein Mischmasch von allem und am Schluss finde ich einfach, hey, nein. Aber natürlich schon auch so kleine Ungerechtigkeiten, denen man ausgesetzt war oder wo man mitbekommen hat, wo andere ausgesetzt sind, aber jetzt nicht die ganz grossen, sondern die kleinen. Ich habe unglaublich Mühe, wenn über jemanden gelogen wird, also wenn einfach jemand lügt, oder? Das kann ich absolut nicht verputzen. Oder so, wenn andere diffamiert werden. Das finde ich wirklich ganz schlimm. Und das lässt mich dann so, einfach so unglaublich hässig werden, dass ich aufgrund von dem hässig sein, keinen Schlaf finde.
Ah, krass. Okay.
Aber natürlich auch wenn ich, also das möchte ich schon noch sagen, auch wenn ich gemerkt habe, da habe ich mich ungerecht verhalten, das ist dann so wie ein anderes körperliches Empfinden, so ein feiner Schmerz, oder? Sibylle, das war unfair gewesen. Ja. Das ist so ein Nadelstich, wo also dann auch so unangenehm ist, dass ich unter Umständen nicht schlafen kann.
Das wäre genau mein Punkt 2, wenn ich ungerecht war. Also, und zwar auf alle Art und Weise. Also so, wenn ich jemandem irgendwie übers Maul gefahren bin an einer Sitzung oder wenn ich irgendwie einen Streit habe mit der Franzi oder so. Und ich rekapituliere das dann immer wieder und das geht eigentlich immer etwa so. 2 Stunden lang probiere ich ganz viele Gründe zu finden, warum ich recht habe. Und warum ich einfach gar nicht anders können reagieren als so. Und dass eigentlich die Umstände und das Gegenüber das eigentlich selber verantworten. Und ich bin ein Spielball gewesen in dem Innen und das ist jetzt einfach passiert. Und dann irgendwann kommt so die Einsicht, nein, du bist es gewesen. Und du hättest ganz anders können und hast es einfach nicht gemacht. Und dann kommt so ein Schamgefühl, das so wie lähmend ist. Also, ich kann dann fast nicht mehr schnaufen, ich reg mich dann mega auf und ich denke dann sogar, ey, ich möchte das gerade jetzt fixen. Und es ist eine reine Selbstbeherrschung, zu Nacht um 2 keine Spruchnachrichten zu verschicken, wo das macht, oder? Aber ich komme dann so wie in ein Grübeln und bin richtig so verunsichert und denke, Mann, warum kann ich das nicht besser?
Das ist einfach mega spannend, was du jetzt sagst und ich lehne mich jetzt mal ganz weit zum Fenster aus. Ich glaube, was du gerade beschrieben hast, ist unter Umständen ein Gender-Thema. Weil ich erlebe es eher so, dass ich mich hinter seinen, jetzt, wenn ich selber etwas Ungerechtes erfahren habe oder Zeuge von Ungerechtigkeit geworden bin, dass ich mich 100-mal hinter seinen, habe ich dann nicht etwas falsch gemacht?
Okay.
Oder sogar, wenn sich klar jemand ungerecht verhalten hat, dass ich dann sage, ja, aber der hat vielleicht biografisch, ist der halt ein bisschen herausgefordert oder hat ein bisschen schwierige Umstände gerade oder der oder dem geht's halt nicht so gut und so. Und versuche das wie das Verhalten zu erklären und eben, und wir sind da, am Schluss komme ich dann wirklich noch ein bisschen zu dem, wir sind ja alle SünderInnen, oder?
Ja,
so
ein bisschen so. Ja.
Und ich kann einfach auch die Haltung überdenken, weil ich nehme die schon frappant mehr bei Frauen wahr. Klar ist es auch eine Typenfrage, das ist ganz klar, aber ich glaube, wir sind immer noch eine Generation, wo Mädchen eher dazu erzogen worden sind, empathisch zu sein, Verständnis zu haben, sich einmal zurückzunehmen, als Buben, die einfach sagen, hey, so ein Scheiß, wie das gelaufen ist, ich hau dir eins in die Fresse.
Du meinst jetzt unsere Generation,
unsere gell? Generation, ja, genau.
Ja, schon. Bei der Generation jetzt von meinen Kindern denke ich so, die werden irgendwie so erzogen, dass sie einfach wie ein Automat ständig sagen, Entschuldigung.
Ah, okay, ja.
Also, die wissen gar nicht mehr, für was. Die haben einfach irgendwie gelernt, dass man das
genau
macht.
Genau, ich bin da gar kein Fan von den Kindern, sagen, sie müssen sich entschuldigen. Ja. Übrigens, sich entschuldigen kann man sowieso nicht. Man kann immer nur um Entschuldigung beten. Aber das ist wirklich noch etwas, was ich bei mir beobachte und was ich auch jetzt haben müssen lernen nochmal, nein, bin ich nicht mehr bereit zu machen. Also, wenn jemand sich ungerecht verhalten hat, dann soll er zur Verantwortung gezogen werden und ich habe nicht Lust, immer alles noch irgendwie mit einer besonderen Situation oder einer eigenen Biografie oder was auch immer zu entschuldigen. Jeder Mensch hat die Wahlmöglichkeit, wie er sich verhaltet und wer sich gegenüber anderen diffamierend verhaltet oder lügt oder so, der soll gefälligst auch zur Verantwortung gezogen werden.
Punkt 1, mache ich mal weiter. Ist gut, Sibylle, weil meine ist so trivial, aber er ist einfach ehrlich. Ich habe auch wirklich die Liste gemacht und habe mir überlegt, wann habe ich wirklich nicht geschlafen? Und ich meine, so ganze Nacht nicht geschlafen. Sind bei mir Sportevents. Und das ist im Fall mega, mega fies.
So lustig.
Also du musst dir vorstellen, ich meine jetzt nicht, der FCB schuttet am nächsten Tag und ich kann nicht einschlafen, gell, sondern ich mache nicht mehr mit. Also jetzt zum Beispiel vor dem Luzern-Marathon, oder? Habe ich einfach die ganze Nacht, und ich meine, das ist jetzt nicht einfach sprichwörtlich, sondern es ist wirklich so gesehen, ich habe keine Minute geschlafen. Und das ist so gemein, weil du liegst nachher so dort und weisst, etwas vom Allerwichtigsten für den morgigen Tag ist, dass ich genug geschlafen habe. Und du merkst einfach, du kannst nicht schlafen. Es ist so ein Adrenalin, das einfach nicht weggeht. Und es bleibt und bleibt und bleibt. Und immer wieder schaust du auf die scheiß Uhr und merkst so, Viertel ab drei. Und davor so viel überlegen, ja, ich könnte gerade aufstehen und Fernsehen schauen, oder? Weil es wird nichts mehr. und dann kommt wieder so, aber überall schreiben sie, gut schlafen ist ganz, ganz wichtig. Und das wiederholt sich so. Und ich habe wirklich keine Minute geschlafen vor dem Lauf. Das habe ich aber schon als Kind gehabt, vor langen Velotouren oder so, dass es einfach irgendwie der Körper nicht runterkommt und ich keinen Schlaf finde.
Also das könnte auch ein Platz 1 von mir sein. Also sicher nicht Sportevents, sondern einfach das Wissen darum, es ist ganz wichtig, dass ich heute viel schlafe. Ja, genau. Und dann schlafe ich ganz sicher nicht. Aber bei mir ist es eigentlich wirklich, denke ich, sehr trivial, weil wahrscheinlich fast für alle Menschen und für dich wahrscheinlich auch, dass das einer der ganz grossen Gründe ist, warum man nicht schlaft, Angst. Oder wenn man einfach all die Sachen, die einem Angst machen und seit man Kind hat, sind die exponentiell gestiegen, die Sachen, die einem Angst machen.
Du hast mehr Angst jetzt als Kind?
Nein, seit man selber Kind hat.
Ah, ja, so, genau. Seit du selber Kind hast, ja.
Also so die Angst, weißt du, wenn du so, ich kann so in eine Gedankenspirale hineinkommen, was könnte alles passieren, oder? Oder okay, manchmal erlebe ich das auch, dass im Alltag irgendwie so eine kurze Begebenheit war, die völlig harmlos war, aber bei mir geht das Gedankenkarussell los, wenn jetzt das dort ein bisschen anders gewesen wäre und dann wäre noch das dazugekommen und dann so. Und es ist interessant, ich habe jetzt gerade letztens mit ein paar Leuten geredet, die gesagt haben, je älter Kind werden, desto mehr treten die Ängste wieder in den Hintergrund. Also, das ist, glaube ich, nicht etwas, das einem immer gleich intensiv begleitet, wobei es kommen natürlich auch neue Ängste dazu, das ist klar. Aber einfach die Angst. Also, Angst ist das, was mich sicher dann am wenigsten gut oder eben gar nicht schlafen lässt.
Okay. Also wahrscheinlich ist ja Mies nur eine Untergruppe von Angst.
Wahrscheinlich.
Weißt du, mit dem Sportevent, warum man nicht schläft. Nein, aber also ich weiss, was du meinst, aber bei mir ist es nicht so, dass mir das je nachher wirklich den Schlaf geraubt hat. Aber es ist etwas, das ich sehr, sehr gut kenne und wirklich aber in dieser Intensität erst seit ich Kind habe. Das stimmt ganz genau. Dafür sind meine eigenen Ängste, ich habe zuerst gemerkt, du meinst das, so als Kind hatte ich das so wie das Gefühl, wenn ich jetzt die Augen zu mache, dann gibt es keinen morgigen Tag. Vielleicht schlafe ich einfach ein und stirb. Oder so.
Kennst du das Lied, das Einschlaflied? Morgen früh, ja, wenn Gott will.
Ah, Gott will. Ja, genau, so gemein. Was? Ja,
ist so gemein. Und was ist, wenn Gott so nicht gemein will, würde ich dann einfach nicht machen.
Genau. Genau. Nein, und das ist aber etwas, das ist, völlig weg dafür, seit ich Kind habe. Aber dafür geht alles auf die Seele, stimmt, ja. Das ist so. Hey, Sibyl, wir sind schon wieder am Schluss. Wir hören uns noch einmal mitten im Advent. Ich werde dann darüber berichten, wie viel Schokokugel ich geschafft habe.
Wie viel Guetzli wir gebacken haben und wie grosse Sünderinnen wir diesbezüglich schon sind. Genau.
Genau.
Uns würde es interessieren, was lässt euch zur Nacht nicht schlafen? Sind das die gleichen Sachen oder ganz andere? Und wie geht ihr um mit dem Begriff Sünde, Gnade? Was meint ihr? Es dürfen mir jetzt alle Katholikinnen und Katholiken schreiben. Ich habe das völlig,
ich glaube, du bekommst zwei, drei
Nachrichten. Völlig falsch verstanden. Das kann wirklich auch sehr gut sein. Dann lasse ich mich gerne eines Besseren belehren. Wir wünschen euch einen schönen ersten Advent.
Genau, einen schönen ersten Advent, wo ihr das Kerzchen anzünden könnt. Und an alle katholischen Freundinnen und Freunde, das dürft ihr auch in jeder Kirche gerne für die Sibyl machen. und auch für mich und für die ganze Welt. Habt's gut, bis in einer Woche. Ciao zusammen.
Tschüss zusammen.